HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Hessen soll einen Zukunftsrat Wirtschaft bekommen. Das teilten Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen mit. Und zwar nach einem Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Der Rat soll nach Darstellung der Landesregierung in den kommenden Monaten Vorschläge machen, wie Hessen seine Position als wirtschaftliches Kraftzentrum in Europa verteidigen kann. Kritik kommt aus den Reihen der Opposition. Denn die Aktion spielt in die Vorwahlzeit hinein. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
Immer auf dem neuesten Stand sein, innovativ und agil. Viele hessische Mittelständler wollen das, wie diese Unternehmerin aus Limburg, zum Beispiel, wenn es um neue Energien geht.
Eine Photovoltaikanlage hat man zwar relativ schnell auf dem Dach, aber auch das bedeutet Planung, Lieferfähigkeit und so weiter. Sodass natürlich jetzt viele Unternehmen in Hessen einfach vor gewissen Kostensteigerungen und Problemen stehen.
Der Zukunftsrat Wirtschaft soll helfen, auch dieses Problem zu lösen. Viele Firmen fühlen sich dabei von der Politik bisher nicht genügend unterstützt. Ministerpräsident Boris Rhein will gegensteuern.
Aber das zeigt natürlich auch, dass wir nicht alleine sind in der Sorge auch natürlich um den Wirtschaftsstandort.
Aus der Sorge soll Hoffnung werden, erklärte der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Und gleichzeitig ist auch klar, dass wir nicht alles über den Haufen werfen sollten und quasi denken, wir würden jetzt mal alles umstürzen wollen. Das hilft in aller Regel auch nicht.
Hessens Unternehmen sollen bei der künstlichen Intelligenz ganz vorne mitmischen, aber gleichzeitig drohen immer mehr Cyberattacken. Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, aber so manche Firma fühlt sich überrollt. Arbeit gibt es genug, aber zu viele, die arbeiten könnten, stehen nicht zur Verfügung. Drei Probleme, die der Zukunftsrat Wirtschaft mit 26 Mitgliedern aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft angehen soll. Dafür müssten alle Kräfte gebündelt werden, so eine der beiden Vorsitzenden des Rates, Marie-Louise Wolf, die als Managerin aus der Wirtschaft kommt.
Ich halte es für ganz wichtig, dass wir hier auch politisch unabhängig arbeiten. Das ist also nicht irgendwie so ausgesucht, dass das hier zu den vertretenen Parteien passt, sondern wirklich unabhängig.
Der Frankfurter Finanzwissenschaftler Volker Wieland sieht das genauso und hofft auf viele gute Ideen.
Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat. Es gibt auch eine Unterstützung von der Regierung im Sinne von Personal, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns da unterstützen.
Kritik aus den Reihen der Opposition. Günther Rudolph von der SPD spricht von einem reinen Wahlkampfmanöver.
Was verändert sich dort? Menschen haben Ängste, Sorgen und Nöte. Und die Landesregierung macht wenig. Und deswegen, glaube ich, macht man eher so eine PR-Veranstaltung.
Der FDP-Politiker Stefan Naas forderte:
Ja, wir brauchen jetzt keine Gipfel, sondern wir brauchen jetzt Macher. Wir brauchen jetzt Menschen, die vor Ort sind.
Kritische Stimmen auch aus den Reihen der AfD. Doch nicht alle sehen das so. Diese Unternehmerin aus Limburg sagt, auch der Staat müsse auf jeden Fall viel mehr tun für die Wirtschaft.
Es gibt einfach Staaten, die da schon viel fortschrittlicher sind, sich den Herausforderungen annehmen und auch wo ganz klar der Staat dahinter steckt.
Hessen gegen China, die freie Marktwirtschaft gegen die aggressive Planwirtschaft. Ein bisschen ist es am Ende wohl wie David gegen Goliath. Aber das stört die Politik in Wiesbaden erstmal nicht.
Unser landespolitischer Korrespondent aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist, hat über den ersten hessischen Wirtschaftsgipfel berichtet. Wer wird Darmstadts neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin? Darum geht's am Sonntag. Rund 115.000 Wahlberechtigte dürfen darüber abstimmen. 10 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel. Einer ist noch zurückgetreten. Petra Demand ist unsere Reporterin in Darmstadt und mein Kollege Gerd Kuhn hat mit ihr über dieses Thema gesprochen und sie zuerst gefragt, was denn die Themen sind, die den Menschen in Darmstadt besonders unter den Nägeln brennen.
Ja, das ist gar nicht so einfach auseinanderzukriegen, weil alles irgendwie ein bisschen miteinander verknüpft ist. Das Klimaschützen zum Beispiel, das wollen eigentlich alle, das ist völlig klar. Aber mit dem Klimaschutz hängt eben auch ganz eng die Verkehrspolitik zusammen. Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer, das ist da so ein großes Stichwort im Wahlkampf. Allerdings für die einen bedeutet das, wir dürfen den Autofahrern nicht ständig alles wegnehmen. Fahrspuren, Parkplätze und vor allem kostenlose Parkplätze. Und für die anderen heißt das, die Darmstädter Straßen sind immer noch viel viel zu sehr auf den Autoverkehr ausgerichtet. Fußgänger und Radfahrer müssten da für eine Verkehrswende einfach noch viel mehr Platz bekommen, damit es eine Gleichberechtigung gibt. Also bei diesem Thema kochen die Emotionen schon sehr hoch. Das hat man im Wahlkampf ganz deutlich gemerkt. Da kommt es dann auch dazu, dass mal ein Ökothema gegen das andere Ökothema steht. Also zum Beispiel der Ausbau von Schienen für den ÖPNV gegen den Erhalt von Waldflächen.
Was ist denn mit den sozialen Fragen? Spielen die auch eine Rolle in Darmstadt?
Ja, ich würde sogar sagen, die sind neben Verkehr und Klima einer der größten Themenbereiche. Aber auch dabei gibt es ja viele Nebenaspekte. Ich nenne zum Beispiel mal den günstigen Wohnraum. Die einen sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Die anderen sagen, nein, wir können nicht immer weiter wachsen. Äcker am Stadtrand und kleinste Lücken im Stadtgebiet zupflastern. Dann ist die Stadt nicht mehr lebenswert und dem Klimaschutz ist damit auch nicht geholfen. Diskutiert werden deshalb auch andere Wege für günstigen Wohnraum, zum Beispiel eine Mietpreisbremse, mehr geförderter Wohnraum oder auch eine Grundsteuersenkung.
Was treibt die Darmstädter denn noch um, neben Klima, Verkehr und Wohnen?
Ganz oben steht, ich nenne mal das den Klimaschutz im Kleinen, mitten in der Stadt. Die Darmstädter wollen mehr Bäume und Büsche in der Stadt, mehr Schatten im Sommer, mehr Aufenthaltsqualität. Und was viele auch aufregt, die Bürgerbeteiligung. Die halten viele Menschen in Darmstadt immer noch für viel zu gering. Viele sind sogar wirklich sauer auf die Koalition deswegen und fordern frühere Informationen und echte Mitsprache. Aber am Ende muss man eben auch sagen, die Oberbürgermeisterwahl ist eine Personenwahl. Es geht am Ende vor allem darum, wem man zutraut, den Laden zusammenzuhalten. Und da spielt eben auch viel Charisma eine Rolle und nicht nur die Inhalte.
Stichwort Charisma und Führungsstärke. Unter den Bewerbern sind ja, wie gesagt, allein drei Männer dabei, die jetzt schon Dezernate im Rathaus leiten. Wie stehen die Chancen, dass es direkt im ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt?
Ich halte die für sehr gering, dass bei neuen Kandidatinnen und Kandidaten einer im ersten Anlauf über 50% kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Da sind zum einen ja die drei Dezernenten, die aus ihrer Position stark starten. Auch die SPD stellt einen Kandidaten, der mag vielleicht kommunalpolitisch in den letzten Jahren nicht so die große Rolle gespielt haben. Aber allein die große Partei im Rücken wird sicherlich viele Wähler anziehen. Und dann sollte man auch Kerstin Lau von der Wählervereinigung Uffbasse im Blick haben. Die hat 2017 immerhin den dritten Platz belegt mit über 12% der Stimmen. Und außerdem setzt sich ja der kurzfristig noch zurückgetretene Kandidat der WGD für sie ein. Also das wird mit Sicherheit eine knappe Sache werden.
OB-Wahl am Sonntag in Darmstadt. Über die wichtigsten Wahlkampfthemen haben Reporterin Petra Demand und mein Kollege Gerd Kuhn gesprochen.
hr-info.
Es ist eine große Herausforderung für die Kommunen in Hessen gerade. Die Zahl der Geflüchteten, die zuletzt zu uns gekommen sind. In fast allen Rathäusern wird deshalb in diesen Wochen fieberhaft nach Lösungen gesucht. Wo die Geflüchteten, die schon angekommen sind, untergebracht werden können und wo die, die erst noch zu uns kommen werden. Dabei planen viele Kreise, Städte und Kommunen auch mit Containerlösungen als Unterkünfte für Geflüchtete. Unsere Reporterin an der Bergstraße, Anna Vogel, berichtet.
Als Wahnsinn beschreibt ein Bergstraßer Containerhändler die Lawine an Anfragen nach Wohncontainern, die gerade über seinen Schreibtisch rollt. Und auch der vergleichsweise kleine Containerhändler Hans-Joachim Dombi aus Bürstadt sagt über Anfragen für den Frühsommer:
Das können wir jetzt schon gar nicht mehr halten. Also die Aufstelltermine. Ja, und später raus wird es nicht besser.
Mit Blick auf die aktuelle Auftragslage befürchtet er für die nächsten Monate,
dass teilweise Container gar nicht mehr verfügbar sind. Es ist ja nicht nur so, dass Hersteller die Menge auch gar nicht mehr produzieren können, sondern es geht ja auch da um Rohstoffe, die zur Verfügung stehen müssen. Und dann kann es durchaus passieren, dass es dann heißt, wir sind absolut sold out, wir können gar nicht mehr liefern.
Und schon jetzt setzen lange Wartezeiten viele unter Druck. Der Kreis Limburg-Weilburg etwa will für rund 12 Millionen Euro drei Containeranlagen bestellen. Das Problem, die Lieferung dauert. Der Kreis rechnet mit den Anlagen frühestens im Herbst, obwohl er sie früher brauchen würde. Ähnlich geht es auch der Stadt Firnheim, die ab Mai vom Kreis Bergstraße Geflüchtete zugewiesen bekommt. Rund 33 pro Monat, sagt Bürgermeister Matthias Baas.
Und für diejenigen brauchen wir entweder leerstehende Wohnungen, die es aber gar nicht gibt. Oder wir brauchen Wohncontainer, die wir extra aufstellen müssen, um dann dafür zu sorgen, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben.
Nur selbst diese Lösungen brauchen Zeit.
Wir haben Kontakt mit Containerbauern, die uns zusichern, wenn wir, sage ich mal, Ende März, Anfang April bestellen, dann werden wir die im September haben. Aber sag mal, diesen zeitlichen Vorlauf braucht es schon. Also wir müssen jetzt schnelle Entscheidungen treffen.
Und trotzdem gelte es nichts zu überstürzen. Immerhin geht es bei Containeranlagen um viel Geld und auch um Qualität. Denn vermutlich werden sie noch lange gebraucht, glaubt Matthias Baas, der auch Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ist.
Also ich gehe davon aus, wenn der Zustrom anhält, dass spätestens Mitte des kommenden Jahres alle Kommunen auf Containerstandorte ausweichen müssen, weil es gar keine anderen Gebäude mehr gibt.
Und deshalb glaubt er, erstmal werden die vielen Anfragen bei den Containerhändlern wohl kaum weniger werden.
Die Unterbringung Geflüchteter in Hessen ist weiterhin schwierig. Wohncontainer werden dringend gesucht. Anna Vogel hat uns das Problem geschildert. 3 Monate nach dem Saisonstart in den hessischen Wintersportgebieten in Willingen, in Waldeck-Frankenberg und auf der Wasserkuppe in der Rhön geht am Sonntag nun die Ski- und Rodelsaison zu Ende. Bis dahin können sich Wintersportfreunde aber nochmal im Schnee austoben. Reporterin Silvia Ritter hat für uns nach Willingen und auf die Wasserkuppe geschaut.
10 Grad sind es aktuell im Willinger Upland und auch auf der Wasserkuppe. Die Landschaft zeigt sich schon im Frühlingsgrün, die ersten Krokuslinsen hervor. Die Sonne scheint. Auf den Ski- und Rodelpisten glänzt allerdings noch der weiße Schnee. Dank Kunstschnee liegen hier noch 60 bzw. auf der Wasserkuppe 40 cm. Piste frei auf der Märchenwiesenabfahrt auf der Wasserkuppe für Kira aus Ebersburg.
Richtig schön sonnig und alles ist super. Der Schnee ist top, Piste ist gut gemacht und deswegen lässt sich perfekt fahren eigentlich heute. Man muss es ausnutzen, wenn der Rhön-Schnee liegt.
Der Betriebsleiter der Ski- und Rodel-Arena auf der Wasserkuppe, Florian Heidmann, schaut gen Himmel. Bis Sonntag, 18 Uhr, ist hier noch die Hauptpiste geöffnet.
Es ist wirklich traumhaft. Sonnenschein, warme Temperaturen, Neuschnee haben wir noch und eine dicke Schneeschicht von 40 cm auf der Piste. Also traumhaftes Frühlingsskifahrwetter.
Auf der Wasserkuppe blickt man auf eine durchwachsene, aber doch auch durchschnittliche Saison zurück. 64 Betriebstage werden es bis Sonntag sein. Gefehlt hat die Saison über die Weihnachtsfeiertage. Da waren 3 Wochen Pause angesagt. Wie sieht's bei Jörg Wilke, dem Sprecher der Skigebiete in Willingen, aus?
War wirklich sehr viel auf und ab, was das Wetter anging. Wir hatten wunderschöne Winterphasen und dann gefolgt wieder von nassen, warmen Westwindphasen, was natürlich dem Schnee nicht so zuträglich ist. Also für uns als Betreiber war es mit sehr viel Arbeit verbunden, war sehr aufwendig, aber unterm Strich sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Saison.
Willingen kommt auf 81 Saisontage in diesem Jahr. Ohne künstliche Beschneiung wären es gerade mal 15 bis 20 Tage gewesen. Einen Tipp fürs Wochenende gibt's noch obendrauf.
Also eigentlich ist es jetzt ein kleiner Geheimtipp, muss man sagen, für alle Enthusiasten, die noch Spaß an Wintersport haben. Es wird sicherlich nicht mehr viel los sein auf den Skipisten. Wir haben die Anlagen am Ritzhagen, die Anlagen am Sonnenlift, K1 ist noch geöffnet, dann die Dorfwiese, die sogar auch für Rodler, also selbst Schlittenfahren ist noch möglich bis Sonntag.
Und danach? Nach der Saison ist vor der Saison. Auf der Wasserkuppe wird auf den Sommerrodelbahnbetrieb umgestellt. Willingen rüstet sich und die Seilbahn dann für die Öffnung der Bikeparksaison. Spätestens ab der ersten Osterwoche kann man dann die Hänge Willingens wieder runterdüsen. Mit dem Mountainbike allerdings.
Letztes Skiwochenende in Hessen. Am Sonntagabend werden die Lifte in Willingen und auf der Wasserkuppe abgestellt. HR-Inforeporterin Silvia Ritter hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.